Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Hat Bundespräsident Steinmeier zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland die richtigen Worte gefunden? Wie echt ist in der Architektur eine Kopie und warum ein Neuzugang am polnischen Institut für nationales Gedenken viel Kritik erntet?
Ich kenne diesen Menschen nicht, aber aus seinen Auftritten kann man schließen, dass seine Ansichten an die antisemitische Hetzschrift der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion grenzen. Ich glaube, das war eine unkluge und unnötige Entscheidung.
Von wem Museumschef Sigmund Stepinski spricht, auch das erfahren Sie in dieser Stunde. Gedenken, mahnen und beschwören, das gehört zur Erinnerungskultur in Deutschland. Seit heute geht es bis zum Ende des Jahres um das Kennenlernen. Die jüdischen Gemeinden, kündigte der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster an, wollen ein breites Publikum mit der jüdischen Tradition und Kultur vertraut machen. Schirmherr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte zur Eröffnung in der Kölner Synagoge:
Wenn ich mir als Bundespräsident für dieses Festjahr etwas wünschen darf, dann nicht nur ein klares Bekenntnis, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Teil von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wirs, sondern dass wir auch denen entschieden entgegentreten, die gerade das noch oder wieder in Frage stellen.
Der Bundespräsident zur Eröffnung von 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland mit 1000 Veranstaltungen in diesem Jahr. Am Telefon ist der Publizist und Politologe Raphael Seligmann, Gründer der Jüdischen Zeitung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ein Teil von uns, ein Teil unseres gemeinsamen Wirs. Ist das für Sie eine angemessene Formulierung?
Schon allein die Betonung des Wirs ist vielleicht ein Zeichen, dass das nicht selbstverständlich ist. Also wenn man sagt, mein lieber Freund, dann ist irgendwas, stimmt da nicht ganz. Es ist natürlich richtig, es wäre schön, wenn wir alle eine Gemeinschaft wären, aber da sollte man dran arbeiten und ich meine nicht ständig mahnen.
Was meinen Sie mit selbstverständlich?
Ja, dass man sagt, der eine ist Katholik, der zweite ist Protestant, der dritte ist Jude, der vierte ist Agnostiker, einer ist Moslem oder eine. Aber wenn immer wieder betont wird, unsere jüdischen Mitbürger, also es wird außer bei Ausländern und Alten wird kaum das Mitbürger gesagt, sondern es sind die Nächsten.
Und es wäre schön, wenn das nicht mehr so wäre.
Es wäre schön für alle, weil es gibt eine Geschichte von 1700 Jahren Judentum in Deutschland. Und was mir immer auffällt, ist, dass die Juden entweder gesehen werden als Opfer oder als Israeli. Und da möchte ich eine ganz kurze Episode erzählen. Mich hat Herr Steinmeier vor einigen Jahren bei einem Fest angesprochen, gesagt, ich fahre jetzt zu Ihrem Außenminister. Und da sagte ich, Entschuldigung, Herr Steinmeier, ich dachte, Sie sind mein Außenminister. Also das hat er sehr gut gemeint, er wollte mich erfreuen, aber dieses selbstverständlich annehmen, dass die Juden einfach Teil dieses Landes, dieser Gesellschaft, dieser Kultur sind seit eben 1700 Jahren, das sollte man zur Kenntnis nehmen, das sollte man einfach verstehen, auch gefühlsmäßig verstehen und daran arbeiten und sich nicht nur auf die ganz schöne Vergangenheit und auf die ganz furchtbare Vergangenheit des Holocaust konzentrieren oder versuchen, den Nahostkonflikt ständig zu lösen, sondern zur Kenntnis zu nehmen, dass Juden ein Teil dieser Gesellschaft, dieser deutschen Gesellschaft sind. Und zwar nicht nur Heinrich Heine, sondern der jüdische Schneider oder Kaufmann oder Lehrer oder Rentner von nebenan.
Ist das nicht eigentlich ein Skandal, dass jüdische Kultur und Religion nach 1700 Jahren in Deutschland überhaupt noch erklärt werden müssen?
Es gibt viele Skandale und ich habe immer darauf gedrängt, nicht bei Trauer und Beklagen zu bleiben, sondern zu sagen, wir tun das Einzige, was möglich ist, um den Zustand zu verbessern, und das kann nur das Gespräch sein. Drum schreibe ich Bücher, A, aus der Lust am Fabulieren, aber B, vor allem um zu zeigen, die Juden, wie Shakespeare es gesagt hat, wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Die Juden haben die gleichen Gefühle, es sind die gleichen Menschen mit vielleicht einer anderen Religion, vielleicht ohne jegliche Religion, aber es sind Mitmenschen. Und wenn das begriffen wird, dann muss man sehr vieles überhaupt nicht mehr erklären.
Aber bis dahin gibt es offensichtlich viel zu erklären. Und es gab ja auch in den letzten Wochen Kritik in Deutschland. Klammere man sich an schöne Reden und ruhe sich auf Gedenktagen aus. Teilen Sie diese Kritik?
Ja, ja. Es gibt seit Jahren einen zunehmenden Antisemitismus oder eine Judenfeindschaft. Und die beseitigt man nicht, indem Sonntagsreden gehalten werden, so gut die Absicht von Herrn Steinmeier und anderen ist. Und es genügt auch in meinen Augen nicht, dass man Holocaust-Überlebende in die Schulen schickt und den Kindern zeigt, wie schlimm der Narzissmus war. Das weiß inzwischen in Deutschland fast jeder. Sondern mir wäre es wichtig, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man übereinander liest. Was sagt denn Literatur? Nichts anderes als die Befindlichkeit des anderen. Und wenn das gelingt, wenn man begreift, da sind andere Menschen, nicht irgendwelche Exoten des Grauens, sondern Menschen in unserer heutigen Zeit, dann hat man gewonnen.
Die Antwort des Publizisten Raphael Seligmann auf die heutige Eröffnung 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Herr Seligmann, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank Ihnen.
Paris, Venedig, Kopenhagen, Städte, die nach der pandemischen Touristenpause in Ruhe gelassen werden sollten. Das findet der Schweizer Wirtschaftsprofessor Bruno Frey und fordert, Besuchern diese Städte als Kopien anzubieten. Wunsiedel in Franken dagegen will Touristen anlocken mit einer Kopie von Stonehenge. Sind das berechtigte, zeitgemäße Projekte? Die Frage an Hanno Rauterberg von der Zeit. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen dem originalgetreuen Nachbau der Dresdner Frauenkirche und einer Stonehenge-Kopie in Bayern?
Ja, gibt es glaube ich schon, weil die Frauenkirche ja sich an dem Fleck befindet, an dem die originale Frauenkirche einst stand, bis sie im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Und bei Stonehenge hat man ja das Gefühl, man verändert sogar Breiten- und Längengrad und auch das ganze kulturelle Umfeld, in dem dieser seltsame Steinzirkel im Süden Englands einst entstanden ist.
Hat es also etwas mit Kontextualität zu tun?
Ja, also wenn man sich für den Kontext interessiert, dann ist man natürlich in Stonehenge besser aufgehoben, weil man dort auch merkt, in was für einer hügeligen Landschaft sich dieses Ritualzentrum befindet. Man weiß ja gar nicht genau, warum das einst vor 4000 Jahren ungefähr dort aufgestellt worden ist. Manche sagen auch, es habe etwas damit zu tun, dass man auf diese Weise eine Art Kalender hatte und genau wusste, wann jetzt die Sommersonnenwende zum Beispiel stattfindet. Und wenn man jetzt diesen riesigen Zirkel verändert, also die Lage verändert, dann würde das ja auch schon gar nicht mehr funktionieren, diese Kalenderfunktion, wenn das denn der ursprüngliche Zweck dieser ganzen Anlage gewesen sein sollte.
Was halten Sie denn überhaupt von solchen Kopien?
Ja, wenn man weit zurückschaut in die Architekturgeschichte, dann merkt man, dass das Kopieren eigentlich immer schon mit zum Bauen dazugehörte. Also nicht unbedingt so, dass man Originalkopien eins zu eins errichtete, aber das Zitat zumindest war immer geläufig, dass man sich anlehnte an das, was es schon gab, dass man sich begeisterte für bestimmte architektonische Formen und Gestaltungsformen und diese dann entsprechend der eigenen Zeit adaptierte. Also die ganze Renaissance beispielsweise wäre ja ohne die römische Antike nicht zu denken. Und wenn Sie sich Palladio angucken, der hat ja ganz viele Villen beispielsweise dann in der Anlehnung an Tempel wiederum errichtet, also mit Tempelmotiven. Und dieser Palladianismus wurde dann im 17. Jahrhundert überall in Europa, vor allem auch in England, dann ganz wichtig. Und heute schmücken diese Tempelfronten von Palladio und letztlich von der römischen Antike inspiriert Bankengebäude und ähnliche Dinge mehr. Kann man natürlich sagen, solche Einzelzitate ist nicht dasselbe wie eine Art Faksimile eines originalen Gebäudes. Aber immerhin merkt man doch, dass es da um ein bestimmtes Faszinosum geht, dass man gerne für die eigene Zeit, für den eigenen Ort gewinnen kann. Gleichzeitig würde ich aber sagen, das, was man da jetzt im Wunsiedel plant, ist schon auch kurios.
Ja, das ist ja sehr interessant, dass Sie jetzt nochmal das Zitat erwähnt haben. In Wunsiedel spricht man von einer Kopie. Sie haben gesagt, der authentische Ort. Das funktioniert schon mal nicht des Kalenders wegen, hat aber auch doch gar kein Flair und keine Geschichte. Also wie sollte man korrekterweise denn sowas überhaupt nennen? In China zum Beispiel bauen sie ja ganze Städte nach und haben dafür ja auch ihre eigene Begrifflichkeit.
Genau, also Heidelberg zum Beispiel gibt es eben in China auch und andere österreichische Bergstädtchen hat man auch ziemlich originalgetreu dort nachgebaut. Ich weiß nicht genau, ob das mit dem Flair auch nicht so eine sehr europäische Sache ist, dass uns das Authentische so wichtig ist. Wenn man ein bisschen zurückguckt, dann merkt man, dass das vor allem mit der Moderne sehr wichtig wurde, dass man das Gefühl hat, man möchte zu den eigentlichen Orten und möchte das Wahrhaftige erblicken, während gleichzeitig in der Moderne ja das Austauschbare immer populärer würde. Man kann sogar sagen, dass sich das gegenseitig bedingt. Also in der Moderne wird das Serielle wichtig und man hat das Gefühl, Raum und Zeit überwinden zu wollen und im Prinzip eben alles überall stattfinden lassen zu können. Das ist ja auch die tägliche Erfahrung, die wir mit unseren Smartphones machen. Wir können ganze Bibliotheken aufrufen, während wir uns in der U-Bahn befinden. Gleichzeitig wird aber mit diesem Gefühl der Allverfügbarkeit auch das Bedürfnis nach dem Eigentlichen und dem Unverwechselbaren immer größer. Und so steigern sich diese beiden Bedürfnisse auf kuriose Weise. Und ich würde vermuten, dass Stonehenge in Wunsiedel dazu führt, dass noch viel mehr Leute das originale Stonehenge dann auch besuchen wollen.
Also Sie befürchten nicht, dass mit solchen Nachbauten das Achselzucken über Fake News zunehmen könnte?
Fake News ist nochmal was anderes, aber natürlich der Vorwurf der Geschichtsfälschung, der kommt immer wieder auf.
Na, wenn es kein Geschichtsbewusstsein mehr gibt, dann ist ja die Frage, was kann eigentlich alles sein, was darf sein und was ist echt und was ist nicht echt, ne?
Absolut. Und das gilt vor allem für Rekonstruktionen. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Also wenn es um das Berliner Stadtschloss geht oder um die Garnisonkirche in Potsdam und ähnliche Projekte, wo man dann schon fragen kann, warum wird etwas so wiederhergestellt, wie es vermeintlich einmal war? Da geht es dann eben nicht nur um einen Erinnerungswert und auch nicht nur um Flair oder um das Gefühl, dass die Vergangenheit wieder zurückgekommen ist, sondern das sind ja oft auch politisch aufgeladene Projekte, denen eine bestimmte Programmatik verbunden ist. Man möchte auch eine Zerstörung vergessen machen. Und im Fall des Berliner Stadtschlosses ist es ja so, dass zwischenzeitlich ja auch der Palast der Republik an derselben Stelle stand. Also da merkt man schon daran, da geht es um Geschichtsbilder, die transportiert werden sollen, während es eben bei Stonehenge vor allem um den Erlebnischarakter geht.
Höre ich das richtig? Sie meinen, wir sollten da langmütiger sein bei solchen Projekten?
Es hängt ein bisschen davon ab, welcher politische Hintergrund die jeweiligen Projekte begleitet, welche Absicht damit verbunden ist. Ansonsten muss man sagen, dass eben Kopieren zur Architekturgeschichte dazugehört und die Frage nach Original und Kopie sich, glaube ich, gerade in digitalen Zeiten nicht mehr so streng stellt wie noch zu Beginn der Moderne, wo man noch sehr großen Wert auf das Wahrhaftige legte. Heute merkt man doch, dass jedes Foto, das wir mit der Digitalkamera machen, den Begriff des Originals gar nicht mehr verdient. Denn wenn ich eine Kopie von diesem Foto mache, dann ist diese Kopie ja eins zu eins dasselbe wie das vermeintliche Original. Da merkt man schon, die Austauschbarkeit wird immer größer und in der Architektur muss man dann entsprechend mit solchen Kopien jedenfalls nicht moralisch aufgeladen umgehen, sondern kann tatsächlich ein bisschen Langmut walten lassen.
Sie haben vorhin gesagt, es gäbe, je mehr Nachbauten es gibt, Kopien, umso größere Sehnsucht nach dem Original. Ich möchte Ihnen ja von Herzen dabei folgen, aber wenn ich mir die Tourismusbranche vorstelle, die Erfahrung in fast flugfreien Pandemiezeiten, ich spare CO2 und habe doch im Prinzip alles, was ich brauche. Wenn die mir jetzt auch noch den Kalender digitalisieren, dann habe ich die Sonnenwende da, wo ich lebe.
Ja, und wenn dann noch die Wärter von diesem Wunsiedel, Wunhenge nennen die das, glaube ich. Wenn dort die entsprechenden Ticketkontrolleure auch noch Englisch sprechen, wäre vielleicht die Simulation für einen Augenblick perfekt. Aber das räumliche Erlebnis und der englische Himmel und der englische Nebel, das ist dann vielleicht doch etwas, was man im Franken so nicht erleben kann. Und meine Erfahrung gerade aus dem Museumskontext ist, dass es lange immer Befürchtungen gab, je mehr Bilder auch von Museen im Internet zu sehen sind, desto weniger werden die Leute tatsächlich die Museen selbst besuchen wollen. Aber das Gegenteil ist wahr, gerade die Popularisierung bestimmter Motive führt dazu, dass das Original umso heftiger begehrt wird.
Na, da werden wir dann mal Wunsiedel Bescheid sagen. Vielen Dank, der Kunstkritiker der Zeit, Hanno Rauterberg. Schönen Abend noch.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch.
Am Tage Homeoffice und am Abend Kultur im Internet. Nicht nur die Augen sind in den letzten 12 Monaten müde geworden. Das Museum Weserburg in Bremen setzt zur Abwechslung auf die Ohren. Annette Schneider hat sich Soundart angehört.
Ja, meine Damen und Herren, das ist das Geräusch, das Sie alle lieben. Es geht gleich los. Es beginnt. Wir werden wohl beginnen.
Etwa 1000 Vinyl-Künstlerschallplatten und damit auch 1000 künstlerisch gestaltete Plattencover umfasst die ungewöhnliche Soundcollection von Gies Kranen. Die frühesten Aufnahmen stammen aus den 1910er Jahren von Guillaume Apollinaire und von Dada, die jüngsten aus den 2000ern. Schwerpunkt bilden die 50er bis 80er Jahre, als Künstlerinnen aller Bereiche begannen, Klangkunst zu entwickeln. Was das genau ist, erklärt Kuratorin Bettina Brach.
Das reicht von Lautpoesie, das sind Gedichte, die man hören muss, weil der Klang wichtig ist. Als das Tonband und die Kassettenrekorder später auf jeden Fall aufkamen, konnten Künstler und Künstlerinnen selber aufnehmen, experimentieren, Klang verzerren, manipulieren, Montagen machen. Also es ist eine ganze Bandbreite von Klangexperimenten, Aufnahmen von Realtönen, Collagen.
Schon lange war die Sound Collection von Gies Kranen als Leihgabe am Zentrum für Künstlerpublikationen 2018, kurz vor dem Tod des Verlegers, Autors, Kurators und Sammlers, wurde sie angekauft.
This voice is in the loudspeaker. This voice has nothing to do with the loudspeaker.
Gloro, gloro.
Weil man eine Sound Collection hören muss, wird seit 2018 fast täglich ein Klangstück online gestellt. Scrollt man sich durch das umfangreiche Künstlerinnenalphabet, weiß man nicht, wo anfangen.
Rainbow Check Bandit, Bandit, Rainbow, Rainbow Bandit.
Antonin Artaud, Lily Greenham, Jean Tinguely, Marcel Duchamp, Philipp Glass, Yves Klein, Nimmo Rotello, Dieter Roth, Laurie Anderson, Johanna Wendt. Wo man auch anklickt, entdeckt man Ungewöhnliches, Witziges, Irritierendes, Böses, Artifizielles, Anarchisches.
Wo die Piraten auftauchen, da wächst in weitem Umkreis kein Seegras mehr.
Da werden Fantasiesprachen entwickelt, Worte übereinander geschichtet, die Aufmerksamkeit auf Klang und Rhythmus gelenkt. Andere verwandeln Klänge, Geräusche und Stimmen in schräge, bissige Geschichten oder ätzen mit gepflegtem Jazz gegen bildungsbürgerliches Spießertum.
Nach dem Theater geht man ins Kino und nach dem Kino geht man in die Bar und nach der Bar geht man ins Bett und nach dem Bett geht man ins Kino und nach dem Kino geht man ins Theater und nach dem Theater geht man antike Fresken fressen.
Musik oder man übersteuert absichtlich seine Aufnahmen, wie Peter Engels die von ihm selbst mies gesungenen Oldies, die er dadurch in vermeintliche Schätze aus uralten Archiven verwandelt.
Die Künstler nehmen sich die Freiheit, Klang und Sound als Material zu nutzen, Alltagsgeräusche einzubinden, ohne Konvention wirklich zu experimentieren, über Gattungsgrenzen hinweg.
Yves Klein macht das legendäre Weiße Rauschen hörbar. Bill Fontana nahm mit ausgefeilter Mikrofontechnik Landschaftsklänge auf und schafft eine Art Klanggedächtnis. Töne, Geräusche, Stimmen, schräge Geschichten setzen immer wieder Fantasie frei. Und manchmal, wie bei den Wiener Aktionisten, wird auch einfach nur die Sau rausgelassen. Das Kümmerling-Trio von Dieter Roth etwa nahm im heimischen Wohnzimmer auf, wie es eine Flasche Kümmerling nach der anderen leerte und auf deren Rändern pfiff wie auf dem letzten Loch. Aufgenommen in Studios, Kellern, Kneipen und Wohnzimmern, im brasilianischen Urwald oder am Ozean, bearbeitet oder unbearbeitet, wurde das Ergebnis meist in Mini-Auflagen auf Vinyl gepresst, in ein Künstlercover geschoben, verkauft, verschenkt, ins Regal gestellt und vergessen. Oder es wurde glücklicherweise gesammelt und dann, wie am Zentrum für Künstlerpublikationen, öffentlich gemacht, mit allen Schrammen, die eine LP so haben kann.
In diesem Augenblick ist es soweit.
Und zwar jetzt in jedem Augenblick. Jetzt geht es los. Fertig.
Kunst zum Hören aus dem Museum Weserburg in Bremen zu finden auf weserburg.de/digital. Weiter geht's jetzt mit Christian Riedel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Aus Sicht der EU-Kommission ist ihr Projekt für ein neues europäisches Bauhaus gut gestartet. Nach den Reaktionen zu urteilen, sei man auf dem richtigen Weg, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen bei einer Online-Konferenz. Es gebe viel Interesse von Architekten, Künstlern und Designern nicht nur aus Europa, sondern auch aus Japan und den USA. Das sogenannte neue europäische Bauhaus ist laut der Kommission ein ökologisches, wirtschaftliches und kulturelles Projekt, mit dem Design, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Investitionen kombiniert werden sollen. In Spanien halten die gewaltsamen Proteste gegen die Verhaftung des Rappers Pablo Hasél an. Bei Ausschreitungen in Barcelona wurden in der vergangenen Nacht zahlreiche Geschäfte im Stadtzentrum geplündert, Barrikaden in Brand gesetzt und historische Gebäude beschädigt. In ganz Katalonien nahm die Polizei 38 Menschen fest. Auch in der Hauptstadt Madrid und in anderen spanischen Städten gab es Proteste. Hasél war am Dienstag verhaftet worden, weil er eine 9-monatige Haftstrafe wegen Beleidigung der spanischen Königsfamilie und staatlicher Institutionen nicht angetreten hatte. Im Jubiläumsjahr zum 100. Geburtstag von Josef Beuys will die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen den seit langem verwaisten Posten der künstlerischen Leitung des Museums Schloss Meuland am Niederrhein neu besetzen. Jetzt sei die Zeit reif dafür, sagte Kulturministerin Pfeiffer-Pönsken der Deutschen Presseagentur. Zuerst habe das Museum stabilisiert werden müssen. Es sei ein toller Ort mit großem Potenzial, so die parteilose Politikerin. Meuland verfügt mit rund 6.000 früheren Werken über den weltweit größten Bestand von Arbeiten des Künstlers Josef Beuys. Im Archiv werden zehntausende Dokumente und Fotos aufbewahrt. Das Museum ist auch beteiligt an dem geplanten großen Ausstellungsreigen zum 100. Geburtstag von Beuys. Die katholische Reforminitiative Maria 2.0 hat sich ein Beispiel an Martin Luther genommen und an mehreren Orten in Deutschland Thesen an Kirchentüren aufgehängt. Aktionen gab es unter anderem in München, Würzburg, Augsburg, Köln, Mainz und Freiburg. In der Kirche hätten alle Menschen Zugang zu den Ämtern, lautete die erste These. Ralf Tschichowski.
Es geht aber auch um die Missbrauchsskandale der katholischen Kirche und den Umgang damit. Auch um die Sexualmoral und das in den Augen von Maria 2.0 völlig überholte Zölibat. Und nicht zuletzt um Korruption und Finanzskandale der Kirche. Da die Thesen von den meisten Kirchentüren nach kurzer Zeit wieder verschwinden dürften, sollten die Fotos als Bestandteil des Auftritts von Maria 2.0 im Netz für eine anhaltende Diskussion sorgen. Die Aktion heute ist natürlich ein deutliches Signal an die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe, die in der kommenden Woche stattfindet.
Medienberichten zufolge will sich auch die Glaubenskongregation im Vatikan mit Maria 2.0 beschäftigen.
Ein neuer Chef in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gegen den Kandidaten der Regierung gab es wegen seiner politischen Haltung so viel Protest, dass Premierminister Netanyahu einen Rückzieher machte. Ob es den auch in Polen geben wird? Denn in der Warschauer Zweigstelle des Instituts für nationales Gedenken hat gerade ein neuer Chef Platz genommen. Martin Sander, von wem wird Tomasz Greniuch deswegen kritisiert?
Frau Wuttke, kritisiert wird Tomasz Greniusz von Historikern und Politikern unterschiedlicher Couleur, Journalisten und Publizisten. Und er wird kritisiert, weil er jemand ist, der in einer rechtsradikalen Splittergruppe gearbeitet hat, sie organisiert hat, sogenannte UNR, das heißt das Nationalradikale Lager. Das ist keine politisch einflussreiche Gruppe, aber eine Gruppe, deren Mitglieder und er selbst, Tomasz Greniuch, in der Vergangenheit auch immer mal wieder den Führergruß gezeigt haben und beispielsweise an einem Ort, wo 1936, also in der polnischen Vorkriegsrepublik, ein Pogrom an Juden stattgefunden haben, die Täter dieses Pogroms geehrt haben. Und das alles ist erst so ungefähr 7, 8 Jahre her. Und das hat eben diese Empörung ausgelöst. Und wir hören jetzt vielleicht mal einen dieser kritischen Historiker aus Breslau, der Stadt, wo Greniuch tätig werden soll für das Institut für nationales Gedenken. Er heißt Edward Czapiewski.
Wenn ktoś świadomie jako rzecznik ONR-u tłumaczy, że
wenn jemand ganz bewusst auf einem öffentlichen Podium erklärt, der Nazi-Gruß Sieg Heil mit ausgestreckter Hand sei eine altrömische Geste, dann weiß ich, was ich über so einen Menschen zu denken habe. Und ich bin der Meinung, dass wir es hier mit einer verhängnisvollen Personalentscheidung zu tun haben. Nicht nur das Institut für nationales Gedenken wird daran Schaden nehmen, sondern auch die polnische Historikerzunft insgesamt.
Nie tylko dla IPN-u, ale w ogóle dla środowiska historycznego.
Also die Kritik lautet ganz allgemein, Greniuch war ein Faschist und er hat sich von seiner faschistischen Vergangenheit nicht gelöst. Und das kann man auch ablesen, sagen die Kritiker an verschiedenen Publikationen der jüngsten Zeit.
Und von seiner Entschuldigung halten Sie nichts?
Nicht allzu viel. Denn in der Tat, wenn man sich es genauer anschaut, ist er zum Beispiel ein Verehrer des belgischen Faschisten Leon de Grel. In Polen ist das auch eine relativ bekannte Gestalt. Das war auch ein SS-Mann, der Bücher geschrieben hat. Und den verehrte Greniuch noch vor wenigen Jahren, also nicht vor 7 oder 8 oder nicht mit 25 Jahren, sondern als er schon seine Karriere im IPN gestartet hatte. Ansonsten weiß man über ihn, dass er zum Beispiel wenigstens über Facebook Neonazi-Rock mag.
Das Polnische Institut für nationales Gedenken ist ja mit der deutschen Stasi-Unterlagenbehörde zu vergleichen. Was genau bearbeitet das IPN?
Ja, einerseits das, was die Stasi-Unterlagenbehörde macht. Also man sammelt und wertet aus die Archive der kommunistischen Zeit und beschäftigt sich mit kommunistischen Verbrechen. Aber von Anfang an, seit der Gründung vor 20 Jahren, beschäftigt man sich auch mit den Verbrechen der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs, während der Besatzung in Polen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, macht Bildungsarbeit. Man hat sehr, sehr viel Geld und unter der nationalkonservativen PiS-Regierung in den letzten 5 Jahren hat sich dieses Institut gewandelt in eine Art Geschichtspolizei, so würde ich es schon ausdrücken. Da geht es sehr stark darum, dass man die herrschende Sicht der polnischen Geschichte des 20. Jahrhunderts als Geschichte von Helden, ausschließlich von polnischen Helden gegen den Kommunismus und gegen den Faschismus und gegen den Nationalsozialismus zeigen will. Und damit nicht genug, man will auch alle Kritiker, die also die polnische Geschichte dieser Zeit etwas differenzierter betrachten und erforschen, diese Historiker mundtot machen. Das ist die augenblickliche Funktion dieses Instituts für das nationale Gedenken.
Und wer Wer hat die Entscheidung für Grenioch als Leiter der Behörde in Warschau getroffen?
Zunächst einmal formal Frau Wodke Jarosław Szarek, das ist der Präsident des IPN in Warschau. Man muss sich diese Organisation auch noch etwas anders insofern vorstellen als in Deutschland. Sie hat also diese große Zentrale in der Hauptstadt und dann sehr, sehr viele Zweigstellen. Szarek hat entschieden, aber er hat auch Rückendeckung von Politikern gehabt. Da gibt es viele Gerüchte. Ich würde am ehesten glauben, dass der sehr rechtsnationale Bildungsminister, der im Herbst letzten Jahres ernannt wurde, Przemysław Czarnek, dahinter steckt. Unter anderem auch deshalb, weil er ein guter wissenschaftlicher Betreuer und Freund von Tomasz Grenioch ist. Es hat allerdings auch im IPN, also im Institut für das nationale Gedächtnis, kritische Stimmen gegeben. Aber immer mit Blick darauf, das könnte ja einen Skandal geben, der uns dann im Ausland schadet.
Glauben Sie, dass der Protest eine ähnliche Wirkung haben könnte wie der in Israel?
Nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich habe jetzt heute gehört, dass der polnische Staatspräsident Andrzej Duda sich vorsichtig von der Entscheidung distanziert. Das hat Bedeutung. Er hat sich nicht persönlich geäußert, aber er rudert zurück. Er hat sogar Grenioch noch vor wenigen Jahren mit einem Verdienstorden ausgezeichnet. Also ich würde sagen, wenn es starken internationalen Druck aus Israel und den Vereinigten Staaten gibt, dann würde man wohl in Polen von Seiten der Regierung und des IPN zurückrudern. Ansonsten versucht man sicher, diesen Skandal auszustehen.
Über den Neuzugang am polnischen Institut für nationales Gedenken war das Martin Sander. Der Februar geht bald zu Ende, aber auch viele Kinobetreiber warten noch immer auf die finanzielle Nothilfe, die ihnen seit November versprochen ist. Der Hauptverband Deutscher Kinos hat vorgerechnet, dass letztes Jahr nur ein Drittel des normalen Umsatzes gemacht werden konnte und deshalb nirgendwo mehr Geld auf der hohen Kante liegt. Da hinein passt ein Dokumentarfilm, der den Titel Experiment Sozialismus trägt und immer noch nicht im Kino gezeigt werden konnte. Dabei kreist er um die eigene Branche, berichtet Thilo Schmidt.
Ein Exil-Kubaner kehrt zurück. Er will sehen, wie sich sein Land verändert hat. Experiment Sozialismus – Rückkehr nach Kuba heißt Jana Käsdorfs Dokumentarfilmdebüt. Mehrere Wochen hat Käsdorf auf Kuba gedreht, lange an dem Film gearbeitet. Die Vorpremiere in einem Berliner Kino machte ihr große Hoffnung.
Das war der Wahnsinn für mich, weil er lief dort 9-mal vor offiziellem Kinostart und es war sehr oft ausverkauft. Und ich war als Regisseurin insgesamt 3-mal dort anwesend für Publikumsgespräche. Also es war ein super Start und mit großen Hoffnungen. Und der offizielle Kinostart sollte im April sein und dann wissen wir alle, was passiert ist.
Nämlich der erste Lockdown. Der Kinostart wurde verschoben auf August. Und Kino unter Corona-Bestuhlung heißt, nur jeder vierte Kinosessel wird belegt. Das heißt auch 3/4 weniger Umsatz. Für die Kinos, aber eben auch für die Filmemacher.
Finanziell katastrophal, weil natürlich die Kosten, um überhaupt erstmal ins Kino zu kommen, zu veröffentlichen, inklusive Marketing, Distribution, allem, was dranhängt, sind wahnsinnig hoch. Also das ist im Grunde ein Genickbruch gewesen.
Und anders als die Kinos profitieren selbstständige Dokumentarfilmer kaum von den Rettungspaketen der Regierung.
Ich bin der Meinung, dass das ein bisschen unter den Tisch gefallen ist bei den anfänglichen Hilfspaketen und ich hoffe, dass es jetzt nachgeholt wird, dass nicht eben nur auf die Kinos geblickt wird.
November- und Dezemberhilfen gibt es nur für direkt von den Schließungen betroffene Branchen. Auch beim eigentlich recht weitflächigen Programm Neustadt Kultur, das im Sommer initiiert worden ist, fallen die Dokumentarfilmer durchs Raster, sagt Susanne Binninger, Co-Vorsitzende der AG DOC, dem Berufsverband der Dokumentarfilmer.
Für verschiedenste Sparten wurden dort Programme aufgesetzt. Und unter Film-Kino finden sich da ganz viele Hilfsmaßnahmen. Es gibt den Ausfallfonds für geförderte Produktionen. Die treffen aber entweder wirklich Produktionsfirmen oder sie sind für Kinos bereitgestellt. Dann gibt es spezielle Fonds für ÜbersetzerInnen, für TänzerInnen und so weiter. Aber es gibt nichts für solo-selbstständige Filmschaffende.
Und wenn die solo-selbstständigen Dokumentarfilmschaffenden doch irgendeine Maßnahme fänden, die auf sie passt, dann ersetze diese Maßnahme oft nur Fixkosten.
Das heißt Bürokosten, Atelierkosten, Lizenzgebühren für Softwareprogramme, meinetwegen Autos, wenn man sie denn hat, oder. Das fällt bei uns schon mal nicht an. meistens, da wir zu Hause sitzen, im Homeoffice sowieso und vielleicht gerade einen Computer und ein Handy haben.
Mit 42 Kopien lief Jana Kerstorffs Film in den Kinos, verspätet vor verkleinertem Corona-Publikum. Dann kam der zweite Lockdown und auch andere Produktionen werden geschoben, warten auf ihre Premiere. Für Experimentsozialismus sieht Kerstorff kaum noch eine Möglichkeit, zumindest nicht im Kino.
Dass sich der Film etabliert, auch in weiteren und kleineren oder größeren Kinos gezeigt werden würde, fällt komplett flach für uns, weil es ja mittlerweile wieder einen neuen Filmstau gibt. Und was haben wir da noch für eine Chance, mit diesem Film weiterzukommen, wenn er schon einmal lief für ein paar Monate?
Experimentsozialismus kann nun bei Amazon geschaut werden. Für Jana Kerstorff die einzige Möglichkeit, wenigstens noch ein bisschen Geld damit zu verdienen.
Und so können wir das Publikum noch erreichen mit unserem Thema. Aber auch da müssen wir sagen, die klassische Werbung, wie es im Kino möglich ist, mittels Kinoplakat und dann Leute gehen am Plakat vorbei und denken, ach, den kann ich mir mal anschauen, das fällt seit Monaten flach. Also wir müssen unsere komplette Marketingstrategie umstellen.
Da wirkt Corona wie ein Brennglas.
Susanne Binninger.
Also diese Frage, ob Online-Distribution und Online-Auswertungen das Modell der Zukunft sind, die wird jetzt sehr knallhart gestellt.
Dokumentarfilm in Deutschland, ein Erfahrungsbericht. Fazit geht jetzt weiter mit Klaus Bukatzki und seiner Kulturpresseschau.
Aufgepasst, ruft uns die Süddeutsche Zeitung zu. In fast jeder Geste, jeder Darstellung von Bewegung lässt sich ein antikes Motiv erkennen. Führt uns Johann Schlömann in die Zeiten von Aristoteles und Asterix, von Cicero und Cäsar zurück. Manches davon ist zwar universell menschlich, vieles aber geprägt davon, wie einmal Künstler des Altertums den menschlichen Körper und seine Kleidung geformt haben, Muskeln, Haltungen, Faltenwurf. Den Faltenwurf kannten damals auch die Männer in ihren geschlechtsneutralen Bekleidungen. Die Haltungen wollen wir jetzt nicht nur auf den Körper beziehen, sondern auch auf das, was uns ein Aristoteles an ethischem Verhalten und an Tugenden gelehrt hat. Wir brauchen eine neue Solidarität, heißt es da in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wurde Zugehörigkeit früher über Konfession und später über Ideologie signalisiert, so hat diese Funktion heute der Begriff Identität übernommen, schreibt Wolfgang Thierse. Themen kultureller Zugehörigkeit scheinen jedenfalls unsere westlichen Gesellschaften mittlerweile mehr zu erregen und zu spalten als verteilungspolitische Gerechtigkeitsthemen, meint der sozialdemokratische Politiker und frühere Bundestagspräsident. Fragen ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Identität dominieren. Debatten über Rassismus, Postkolonialismus und Gender werden heftiger und aggressiver. Und dazu gehört dann nicht nur der Rechtspopulismus, dazu gehört auch die Cancel Culture, eine von vielen als übertrieben empfundene politische Korrektheit. Wo früher scharfe Gesellschaftsanalyse stand, herrscht heute selbstherrliches pseudoreligiöses Eifertum, meint die Tageszeitung Die Welt. Etwa zeitgleich avancierte die geschlechtersensible Sprache und kulturelle Sensibilität zur im akademischen Sektor verpflichtenden Kommunikationsform, schreibt Sarah Rukai und erinnert den Kulturpressebeschauer da wehmütig an seinen Lateinunterricht, in dem es mit den männlichen und weiblichen und sächlichen Formen so einfach war. Der unabdingbare Respekt vor Vielfalt und Anderssein ist nicht alles, findet Wolfgang Thierse in der Frankfurter Allgemeinen. Er muss vielmehr eingebettet sein in die Anerkennung von Regeln und Verbindlichkeiten, übrigens auch in die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen. Das nennen wir Demokratie, eines der schönsten Wörter aus der Antike. Auch die Monarchie kommt daher. Die Briten haben Spaß mit den Royals, wir Ärger mit den Hohenzollern, heißt es im Berliner Tagesspiegel in unseren deutsch-republikanischen Zeiten, wo die alte preußische Hohenzollern-Dynastie heftig um alten Besitz kämpft. In konstitutionellen Monarchien erhalten die Herrscherhäuser zumeist gewaltige Apanagen, also Zuwendungen aus Steuergeldern, schreibt Frederik Hansen. Gewissermaßen als Trostpreis dafür, dass sie im jeweiligen Staat nur noch eine rein dekorative Funktion einnehmen. Ist das Cancel Culture? Auf jeden Fall gilt das nicht für eine Königin Elisabeth II., die in den letzten Jahrzehnten nicht nur das Vereinigte Königreich, sondern auch das Commonwealth zusammengehalten hat. Aber Frederik Hansen mag die Royals einfach nicht. In westlichen Demokratien spielen sie jene Rolle, die in den Königsschlössern einst die Hofnarren innehatten. Sie dürfen sich fast alles erlauben. Wie schön, dass diese parlamentarischen Monarchien zugleich besonders stabile Demokratien sind.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pokatzki. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Ich wünsche eine gute Nacht.